So. Ja, lass uns mal bitten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dein Wort aufmachst und dass du redest und dass du uns einfach zeigst, so, was der Text heute mit uns zu tun hat, ganz persönlich. Also, ja, nimm dein Wort und baue und wirke und benutze mich auch. Ich danke dir. Amen.
Ja.
Geh auf deine Decke, mach Sitz. Du kannst danach wieder kommen, wenn du stolz bist. Okay, Dankeschön, nicht mehr kommen. Okay, lesen wir nochmal 1. Samuel 18, Vers 30. Und die Fürsten der Philister, die zogen in den Krieg. Und es geschah, so oft sie in den Krieg zogen, da hatte David mehr gelingen als alle Knechte Sauls, so dass sein Name hoch geachtet wurde. Saul aber redete zu seinem Sohn Jonathan und zu allen seinen Knechten, dass sie David töten sollten. Also Saul wird immer saurer. Ich meine, David geht mit Gott, deswegen haben wir letztens auch gelesen, so hat auch Sieg. Ne, weil Gott schenkt ihm Gelingen in allem, was er anfasst. Also alles, was seine Hände berühren und tun, da liegt Gottes Segen drauf. Und David gewinnt immer mehr Ansehen auch beim Volk. Und Saul möchte seinen Mantel halt anlassen. Und Samuel hat zu ihm gesagt, hey, Gott hat gesagt, du bist kein König mehr. Und du hast es verkackt. Und du wolltest nicht, jetzt hast du Pech. Und jetzt sucht sich Gott jemand nach seinem Herzen und der wird König. Und das wird ein guter König sein. Ein König, der mit Gott geht. Dessen König Gott ist. Aber Saul versucht halt alles zu tun, um ihn auszumerzen. Haben wir letzte Woche schon gesehen, wo Saul zweimal hintereinander diesen Speer nach David schießt, ne, und ihn an eine Wand nageln will. Aber klappt nicht. Als nächstes denkt er, okay, ich kann ihn nicht umbringen, weil Gott ist irgendwie mit ihm. Na, dann werde ich ihn halt zu den Philistern schicken, ne? Erstmal die Vorhäute von den Philistern da. David überlebt, dann schickte er ihn, machte ihn über Oberst über Tausende. Und David muss in den Krieg ziehen. Und hat, wie wir gerade gelesen haben, fast 30 eine Menge Kriege hinter sich jetzt, eine Menge Schlachten. Überlebt jedes Mal, siegt jedes Mal, und ja, ist der absolute Held. Also mit jedem Versuch, David zu schaden, gewinnt David an Stärke. Und so sagt Gott auch, ist es bei uns so, wenn um uns in Philipper steht das zum Beispiel, dass alle Anfechtungen, die auf uns kommen, ein Segen sind für uns. Und deswegen sagt Paulus, freut euch in allen Anfechtungen, denn sie bewirken Ausnahmen. Gott möchte was bewirken. Gott schickt Feinde oder lässt Feinde in euer Leben kommen, um euch zu stärken, um sich zu zeigen. Nicht nur euch, sondern auch den anderen und drumherum. Das soll euer Zeugnis sein. Also genießt es, wenn ihr in die Schlacht zieht. Weil ihr könnt in die Schlacht gehen mit Freude und Zuversicht, weil ihr wissen könnt, ihr werdet siegen, solange ihr halt euren Blick oder euer Vertrauen auf Gott habt. Und David ist so. Jede Schlacht, in die ihr geht, geht ihr mit Gott. Nicht nur ein Mann Gottes, sondern es ist auch ein Mann Gottes, der auf sein Herz echt offenbart. Und das werden wir heute und dann in den nächsten Wochen noch intensiver sehen. Es ist ein Mann, der seine Liebe und seine Leidenschaft und seine Beziehung mit Gott ganz öffentlich ausbreitet. Weil er ist ein Psalmist, er schreibt seine Gebete, seine Klagen, seine Freude, seine Erlebnisse mit Gott auf und verpackt sie in Melodie und lässt sie Millionen von Menschen das singen. Ne? Ganz Israel hat diese Psalmen gesungen damals, als er König war. Und er wollte, dass die Leute das mitkriegen. Wie man mit Gott wandeln kann. Und wenn wir dann irgendwann mal durch die Psalmen gehen, was wir jetzt so ab und zu immer mal machen in Pausen, dann werden wir sehen, wie intensiv es damals war bei David oder den anderen Leuten, die hier geschrieben haben, an Psalmen, wie intensiv ihre Liebe und Leidenschaft und ihre Beziehung mit Gott schon war. Schon vor Jesus Christus. Gott liebt das. Gott liebt es, wenn wir leidenschaftlich mit ihm sind. Meine Frau liebt es, wenn ich leidenschaftlich mit ihr bin. Gott genießt das, wenn wir uns total hingeben und uns einfach nur genießen, ja, einfach nur da zu sein mit ihm. So, nicht nur im Geist und nicht nur in unseren Händen, mit unseren Werken, die wir tun, sondern mit unserem Herzen, mit allem, was uns ausmacht. So, David war so ein Mann. Das war ein Mann, der gebrannt hat, voller Feuer war, voller Leidenschaft für Gott. So, und deswegen konnte ihn noch niemand und nichts aufhalten. Wir werden heute sehen, Saul probiert weiter. Vers 2. Darum berichtete Jonathan dies dem David und sprach, mein Vater Saul, der trachtet danach, dich zu töten. So nimm dich nun morgen in Acht und bleib verborgen und versteck dich. Ich aber, ich will hinausgehen und nun meinem Vater auf dem Feld stehen, wo du bist. Und ich will mit meinem Vater deinetwegen reden. Und was ich sehe, das will ich dir berichten. Jonathan sagt ihm, hey, versteck dich. Und erinnert euch, das ist super wichtig, dass wir das jetzt in nächster Zeit immer im Kopf haben, wenn wir Jonathan hören, das ist der Thronnachfolger, der sein Gewand ausgezogen hat und David gegeben hat und gesagt hat, hey, du wirst König. Gott hat so beschlossen und für mich ist das in Ordnung. So, ist einer der demütigsten Männer, die ich kenne. So, weißt du, der hat keine großen Taten in der Bibel, der hat danach hörst du gar nichts mehr von ihm, so ein oh, das ist ein Mann, der im Himmel ist, den wir dort erleben werden, so wenn wir dann dort sind, bei Gott, so ein, weißt du, so der eine hohe Stellung hat. So, das ist jemand, der echt was erreicht hat. So, der hat bestimmt bis zum Ende ein Leben mit Gott geführt. Und das ist ein krasser Mensch. So, weil er sagt so, nicht mein Wille, sondern Gottes Wille. So, und wir wissen noch, David und Jonathan haben sich kennengelernt. So, und ich kenne das bei mir auch, bei manchen Missionsansätzen. Irgendjemand ist in dem Team, sofort ist er in deinem Herzen. So, und du vergisst ihn nie. Und sobald du an ihn denkst, du musst lächeln. So, ne? Und sobald du hörst, so ein, oh, der ist in der Nähe, der will dich besuchen, da freust du dich total. So, weil irgendwas war mit diesem Menschen, sofort war eine Einheit da. Ne? So, eure Seelen haben sich so verbunden. So, und das wird nie gehen. Also ich habe 3 oder 4 solche Menschen kennengelernt in meiner Zeit. So, und ich meine, ich habe mit ihm kaum geredet, ne, außer im Missionseinsatz. Und dann im Nachhinein so ab und zu mal, so, aber eigentlich ganz wenig, aber trotzdem sind es eines der intensivsten Freundschaften, die ich habe. Einfach nur von meinem Innersten her. Ich weiß auch nicht. So, und ihm geht es genauso. Ne? So, es ist irgendwie was Besonderes. So, und so war das zwischen David und Jonathan. Die haben sich gesehen und sofort ineinander verliebt. So, für immer eins. Und Jonathan sagt zu ihm so, hey, versteck dich. Und ich glaube, manchmal ist es gut, so ein, auf Gott zu warten. So ein, weißt du, wir kommen oft in Situationen, wo nicht wir irgendwie voranstreiten und so ein, irgendwie unsere Kämpfe kämpfen wollen, sondern wo wir einfach nur unser Ding machen wollen und so ein, irgendwas kommt, irgendeine Situation oder eine Person oder irgendwas anderes kommt auf uns zu und fängt den Krieg an, ne? Provoziert uns. So ein, irgendeine Situation in deinem Leben, wo du merkst, so, oh Mann, das wird jetzt ein geistlicher Kampf so ein, oder ein seelischer Kampf. So ein, und Gott schenkt uns Sieg, aber zu seiner Zeit, sagt er immer. So ein, und im Warten und Stillsein ist unsere Stärke. So ein, und manchmal ist es gut, einfach so eine Klappe zu halten. So, gerade wenn es um Menschen geht, die uns nerven und uns Böses wollen. So einfach ruhig zu sein und auf Gott zu warten, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich losgehen soll. So, David hätte ohne Probleme diesen Speer nehmen können und Saul umbringen können. Der war mit dem allein in der Halle. Der wäre König. So, aber wir werden noch sehen, irgendwann erwischt David ihn beim Kacken. So eine Situation, wo man sich nicht wehren kann. So ein Beste, wo man hätte einfach aufschlitzen können. Alle Männer von David sagen, töte Saul, jetzt wirst du König. So ein, das ganze Volk hat nur darauf gewartet, dass endlich dieser schlechte König Saul stirbt. So ein, und David sagt, hey, das ist der Gesalbte des Herrn. Und bis Gott ihn nicht wegnimmt, solange bin ich nicht König, sondern er. Und demütig. So ein, weißt du, David hat gewartet und hat gesagt, alles hat seine Zeit so, und ich bin zufrieden mit dem, was ich jetzt bin und was ich jetzt habe. Und zu der Zeit hier war er ein Typ, der einfach seine Klampe spielen musste, wenn der König pfeift. So, und der in Schlachten zieht, so, dass du sein Leben immer wieder aufs Spiel setzt, so, obwohl er auf dem Thron schon sitzen könnte, laut Gottes Verheißung. Und David versteckt sich. Und Jonathan redet zu David, Vers 4. Und Jonathan redete zu David, Davids Gunsthänden bei seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Der König versündige sich nicht an seinem Knecht David, denn er hat keine Sünde gegen dich getan. Und seine Taten, die sind dir sehr nützlich. Denn er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen. Und der Herr hat ganz Israel eine große Rettung bereitet. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest? Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans und Saul schwor: So wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Da rief der Jonathan den David und Jonathan berichtete ihm all diese Worte und Jonathan brachte David zu Saul und es war wieder vor ihm wie zuvor. Saul ist wieder besänftigt und wir werden sehen, dass das jetzt immer und immer wieder passiert. Das ist echt krass. So, Saul ist in Rage und in Wut und in so einem Zorn, dass er nur noch tot sehen will, so von David, so dass der Hass so groß wird, dass er alle Vernunft vergisst. So, und auf einmal vom nächsten Moment, vom einen auf den nächsten, sagt er: Oh David, wie konnte ich nur so das wollen? So, und drückt ihn und sagt: Du bist doch mein Sohn und ach, du hast doch gar nichts gemacht, es tut mir so leid. So, und bumm, wieder voll Zorn und Wut. Wir müssen aufpassen mit unserem Fleisch, weil ich kenne das von mir. So, ich weiß noch, ich war echt sauer auf eine Person. Gründe sind egal, aber ich war halt wirklich so bitter innerlich, ne? So, weil die hat mich tief verletzt. Und ich bin immer wieder zu Gott, muss ich immer wieder hingehen, diese Person hinbringen, weil ich habe gesagt: Hey, ich diene hier in der Gemeinde und so kann ich nicht dienen. So kann ich nicht das Wort empfangen, so kann ich nicht frei lobpreisen, weil diese Person sitzt da und innerlich werde ich einfach bitter und Gott sagt ja, Bitterkeit ist Götzendienst. Und ich habe da gemerkt, so, wenn du Bitterkeit zulässt in deinem Leben, so, dann verschließt du dich. Du bist nicht mehr frei, um zu preisen und zu danken, weil du bist bitter. Das muss erst raus. Und ich musste immer wieder hingehen und ich war an Gott und konnte preisen, tralali, und dann auf einmal so, plump, was wurde da? Diese innere Zorn, diese innere Bitterkeit, dieses Verletztsein auf die Person. Es hat 1,5 Jahre gedauert, dieser Kampf. Und der war fast täglich. So, dieses immer wieder lieben und auf einmal wieder hassen. So, das ist ein Riesenkampf, den man manchmal hat. So, vielleicht hat es nicht jeder in seinem Leben, aber ich schätze schon, so irgendwann kommt sowas. Und es ist wichtig, dass wir uns nie ergeben, sondern dass wir immer wieder zurückkommen und Gott suchen in solchen Situationen. Weil Bitterkeit macht dich geistig tot und arm. Das ist wirklich richtig schlimm, wenn man Bitterkeit in seinem Leben hat. Es brach aber wieder ein Krieg aus und David, der zog aus und kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine schwere Niederlage bei, sodass sie vor ihm fliehen. Und der böse Geist vom Herrn kam über Saul, als er in sein Haus saß und den Speer in seiner Hand hatte. So, und David aber spielte mit der Hand auf den Seiten. Saul ist wohl der liebe Papa und auf einmal der böse Geist kommt wieder von Gott. Und das Erste, was er sieht, ist wieder sein Speer. Und dann probiere ich es halt zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind drei. Und ich will mal, dass ihr Römer aufmacht. So Römer 1. Römer 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung kann. Also Paulus sagt hier mit einfachen Worten, seit die Menschheit gibt, seit der Erschaffung der Welt, so Gott hat so gemacht, dass jeder Mensch ein Gottesbewusstsein hat und Gott erkennen kann und dankbar sein kann. So an den Werken, die Gott gemacht hat halt. So, es gibt keine einzige Ausnahme. Selbst der tiefste Mini, das tiefste Mini-Buschvolk so sonst wo, so, hat keine Entschuldigung, wenn es vor Gott steht. Das sagt, ich habe aber nie von dir gehört, dass es Gott gibt. Und du siehst es auch. Weltweit, egal wo du hinguckst, egal in welchen Stamm, so, egal wie verborgen im Urwald, so, wie abgeschieden von jeglicher Zivilisation, so, du siehst immer, jedes Volk hat eine Gottheit. So, und jedes Volk hat dieses Gottbewusstsein, ne? Jeder Mensch. So, und es gibt kein einziges Volk in keiner geschichtlichen Zeit, so, die ohne Gott waren, außer jetzt, die Atheisten. Und selbst die glauben halt, da sind halt sie der Gott. So, und sie bestimmen, sie regeln, sie haben die Macht, ne? So, und, aber es ist halt das erste Mal seit Anfang der Zeit, dass ein Mensch sagt, es gibt überhaupt gar keinen Gott. So, und trotzdem weiß ich aus eigener Erfahrung, ich habe mit so vielen Leuten geredet, so auf der Straße, seit ich Christ bin, mit Hunderten von Leuten, und ich habe nicht einen getroffen, der nicht an Gott glaubt oder an irgendwie irgendwas, was irgendwo ist. So, und dieses Bewusstsein ist da. So, Gott hat es so gemacht. Gott sagt selber, es gibt keine Entschuldigung. So, Vers 21. Denn noch gleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sie sind ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Also, sie haben zwar gewusst, es gibt einen Gott im Herzen, aber sie haben nicht die Ehre Gottes gesucht und nicht Gott gedankt, sondern sie haben geguckt, was kann ich mit meiner Macht tun. So. Sie haben das, was man fassen kann, geehrt. Und deswegen hat Gott ihre Herzen verfinstern lassen. Vers 22. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln, den vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und mit dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist, in Ewigkeit Amen. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen, die haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben, und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben in unwürdiger Gesinnung, zur Verübung, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, von Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern sie haben auch Gefallen an denen, die es verüben. Also mit kurzen Worten. Nicht Gott hat den Menschen böse gemacht, sondern Gott hat den Menschen gut gemacht und hat ihm noch die Möglichkeit gegeben, selbst nach dem Sündenfall so noch irgendwie zu Gott zu kommen. So dass Gott ihr Herz hätte bewahren können von den Menschen, dass es nicht allzu sehr ins Dunkle reingeht, ne? Ins Böse. Aber der Mensch wollte nicht. Der Mensch hat bewusst gesagt, nein, mit dir will ich nichts zu tun haben. Ich ehre die Dinge, die ich sehe. So. Ich interessiere mich nicht für den Schöpfer, sondern für die Schöpfung. das gibt mir Macht und Frust und was weiß ich. Und im Endeffekt hat Gott sie gehen lassen und der Mensch von Geschlecht zu Geschlecht wurde immer tiefer und immer tiefer. So. Wurde immer böse. Und genauso ist es hier bei David. Und ich habe das schon mal gesagt, aber ich wollte es nochmal sagen, dass es in der Bibel steht. Mit Saul. Schön. So. Gott sitzt nicht da und schickt einen Dämon, um König Saul besessen zu machen, dass er so einen David versucht zu töten, sondern Saul hat sich, so wie Judas, sein Herz war nicht auf Gott gerichtet, sondern auf sich selbst und auf seine Ehre. Und deswegen ist das schon Hand in Hand mit Satan gegangen. Deswegen konnte er ein Werkzeug von Satan werden. Haben wir jetzt in Johannes gesehen, letzte Woche Sonntag. So, und dann, als der Zeitpunkt da war, so, dass Judas benutzt werden konnte, so, da ist Satan eingefahren in ihn, um ihn dann auch zu benutzen. So, aber Judas war die ganze Zeit schon mit ihm. Weil wenn du nicht mit Gott bist, dann bist du mit ihm, mit Satan. Wenn du nicht Kind Gottes bist, sagt die Bibel, bist du Kind vom Teufel. So, von daher, ich glaube, es fällt echt schwer, wenn man zu akzeptieren, wenn man Gott liebt und mit Gott geht, so zu akzeptieren, dass die Menschen in seinem Umfeld, so vielleicht auch die, die über einem stehen oder wichtig sind, so Gott hassen. So, David sitzt also wieder da, weil Saul pfeift und spielt mit seiner Hand, will er irgendwelche Darmsaiten entzeilen, ne? Vers 10. Und Saul versuchte David mit dem Speer an die Wand zu schießen, aber er wich aus. Und er stieß den Speer in die Wand. Und David floh und entkam in jener Nacht. Da sandte Saul die Boten zu Davids Haus, um ihn zu bewachen und am Morgen zu töten. Saul schafft es zum dritten Mal nicht mit dem Speer. Aber er lässt jetzt nicht locker. Also er will David jetzt tot sehen. So, weil er sieht, dass David viel zu viel groß wird in den Augen des Volkes. So, und das passt ihm überhaupt nicht. So, und er schickt jetzt seine Knechte los und David flieht nach Hause zu seiner Frau und vielleicht zu seinem Kind. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob da schon ein Kind da war. So, wahrscheinlich nicht. So, aber jedenfalls geht er nach Hause, seine Frau Michal sitzt da, so, und sucht Zuflucht. Und da kommen die Knechte und bewachen sein Haus. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, so wie das ist. So, du bist bei dir zu Hause und draußen lauern echt viele Leute, so, und die dich töten wollen, die nur darauf warten, dass du dein Haus verlässt, um dich dann zu töten. So, und ich meine, wenn du nicht mal zu Hause sicher bist, so, weißt du, dann bist du ein ziemlich einsamer Mensch. So. Aber wollen wir mal gucken, was David so gemacht hat. Schlacht nach Zeiten 59 auf. David sitzt nämlich zu Hause mit seinen Feinden draußen, so, mit dem Bewusstsein, es könnte heute Nacht alles zu Ende gehen. Und was macht er? Er fängt an zu beten und schreibt einen Lobpreis jetzt. So, schreibt einen Lobpreissong, der nicht nur später von den Israeliten regelmäßig gesungen wird, sondern 2000 Jahre lang von Christen gesungen oder benutzt wird, um sie zu trösten, zu erbauen. Die uns ein Lied, das sogar uns heute noch tröstet und erbaut in schweren Zeiten. So, Psalm 59. Dem Vorsänger. Verdirb nicht von David, einem Mibzam, als Saul das Haus bewachen ließ, um ihn zu töten. Mein Gott, rette mich von meinen Feinden. Beschütze mich vor meinen Widersachern. Rette mich vor den Übeltätern und hilf mir gegen diese Blutgierigen. Denn siehe, sie lauern auf mein Leben. Starke sammeln sich gegen mich. Ohne mein Verschulden und ohne dass ich gesündigt hätte, o Herr. Gegen deine Unschuldigen laufen und rüsten sie sich. Erwache. Komm mir entgegen und sieh, ja du, Herr, Gott der Herrscher, du, Gott Israels, erwache, um alle Heiden heimzusuchen, sei keinem der ruchlosen Verräter gnädig. Sie kommen jeden Abend, heulen wie die Hunde und laufen in die Stadt umher. Siehe, Sie greifen mit ihrem Mund, Schwerter sind auf ihren Lippen. Denn sie denken, wer hört es? Weißt du, David sitzt zu Hause und ist bewusst, dass sein Feind ganz nah ist und ganz spürbar. Dass er nur aus dem Fenster gucken muss, um zu hören. So, manchmal ist es bei uns so, wenn wir an einem Punkt sind, wo wir so bedrängt sind, dass wir einfach uns wie Schafe am liebsten irgendwie in irgendeine Ecke verstecken würden. Also, wo wir uns schutzlos fühlen und einfach nur belagert. So, ob jetzt geistige Kämpfe oder sonst irgendwas. Dann fang an und geh als allererstes ins Gebet und schütte alles aus, was da drin ist. So, und David schüttet hier seine Angst aus. David schüttet hier aus, mach sie nieder, vernichte sie. So, und werden wir sehen, dass sich das alles dem Mann, pass auf, jetzt Vers, wo war man? Vers 9. Jetzt kommt der Heilige Geist. Du aber, o Herr, du lachst über sie, du spottest über alle Heiden. Angesichts ihrer Macht, da will ich auf dich hören. Denn Gott ist meine sichere Burg. Das sieht Gott an. Und die Macht von den Leuten dort, so, die Macht zu zerstören, so, die ihm zuerst Angst gemacht hat, so, die erscheint ihm auf einmal richtig klein, weil er jetzt in der Gegenwart Gottes ist. Und er sagt, so, angesichts ihrer Macht, da will ich mich auf dich haben. Da will ich auf dich haben. Denn Gott ist meine Burg. Weil deine Macht ist größer. Und Frieden kommt in sein Herz auf einmal. Mein Gott wird mir entgegenkommen mit seiner Gnade. Gott wird nicht meine Lust sehen lassen an meinen Feinden. Töt sie nicht, damit mein Volk es nicht vergisst. Lass sie umherirren durch deine Macht und stürze sie nieder. Herr, unser Schild. Das Wort ihres Mundes ist nicht als Sünde. Sie sollen sich verstricken in ihrem Hochmut, wegen des Fluches und wegen der Lüge, die sie aussprechen. Vertilge sie im Zorn, vertilge sie, damit sie nicht mehr sind, damit man erkennt, dass Gott in Jakob herrscht, dass dann die Enden der Erde. Jeden Abend kommen sie wieder, heulen wie die Hunde, laufen in der Stadt umher, sie irren umher nach Fraß. Und wenn sie nicht satt werden, so bleiben sie über Nacht. Ich will deine Macht besingen und jeden Morgen deine Gnade rühmen, dass du mir eine sichere Burg warst, einen Zufluchtsort am Tag meiner Bedrängnis. Ich will dir Lob singen, meine Stärke, denn Gott ist meine sichere Burg, der Gott, der mir Gnade erweist. Weißt du, das war David zu der Zeit hier. So, die größten Bedrängnisse können kommen und trotzdem kann ihn nichts davon abbringen, als allererstes sich bei Gott zu wehren. So, hey, und unsere Burg, unsere Festung ist unser Gott. Ich vertraue auf ihn ein. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo wir waren. Danke. Da sandte Saul Boten zu Davids Haus, um sie zu bewachen und am Morgen zu töten. Michael aber, seine Frau, die berichtete es David und sprach, wenn du diese Nacht nicht deine Seele rettest, so wirst du morgen umgebracht. Und Michael ließ David durchs Fenster hinunter und er ging davon, floh und entkam. Und Michael nahm den Teraphim, das ist ein Götze, so eine Statue damals von den Götzen, keine Ahnung, was die in Davids Haus macht, und legte ihn auf das Bett und legte ein Geflecht von Ziegenhaaren an seinen Kopfende und deckte ihn mit Kleidern zu. Schon krass, dass auch David Götzen zu Hause hatte. Aber diese Teraphim, so bei den Israeliten waren die ziemlich, ziemlich, blödes Wort, natürlich, normal, dass die zu Hause waren. Also war sehr weit verbreitet, dass unter den Israeliten zu der Zeit diese Teraphim zu haben, diese Götzen. So, weil die haben nicht diesen Gott dort angebetet, wenn sie das Ding angeguckt haben, sondern haben es in Verbindung mit ihrem Gott so gebracht. Ne? So gibt es in christlichen Kreisen heute auch, so ein Kreuz zum Beispiel. So, zum Beispiel gibt es Menschen, wenn das Kreuz über der Tür ist, so, dann fühlt man sich sicher. So, jetzt ist Gott hier. So, dann jetzt ist der Schutz da. Ne? Oder diese komischen Zeichen, die über die Tür manchmal steht von der katholischen Kirche, von diesen drei Heiligen oder so. So ein, jetzt ist mein Haus gesegnet. So ein, weil diese Zeichen da sind. Oder weil das Kreuz da ist. So ein, das ist ein, und das ist Götzendienst. So ein, und das hasst Gott. Es ist Götzendienst, weil dein Schutz durch diese Zeichen kommt, durch diese Dinge. Ne? Und dieses Gefühl der Sicherheit so durch irgendwelche Gegenstände. So. Es gibt aber auch Menschen, die haben Kreuze über der Tür oder so. Ne? So und wenn sie das angucken, dann ist es nicht ihr Schutz, sondern sie gucken es an, erinnern sich, oh Gott, du bist mein Schutz. So, und du bist immer bei mir, du gibst mir die Sicherheit. Dann ist es kein Götze. So, dann ist es ein, ja, so ein kleines Denkmal, so ein, was die sich mit Steinen damit gemacht haben. Einfach nur ein Ding, wo man hinguckt und sich erinnert, aber ganz persönlich, ne? So nicht das Ding bietet einen Schutz und Sicherheit, so und gibt einem ein wohles Gefühl, sondern was man damit verbindet. So, und so war das mit den Teraphim damals. Jedenfalls die Michael, clever wie sie ist, so ja, macht das wie im Film, so wenn die Kinder irgendwie abhauen, ne? So legt da die Puppe ins Bett so und noch Ziegenhaare, damit sie aussieht wie Haare und so eine Decke drüber. So, und dann sieht so aus, als ob David da steht. Vers 14, da sandte Saul Boten, um David zu holen. Sie aber sprach, er ist krank. Gehen wir zurück zu Saul, er ist krank. Saul aber sandte die Boten nach David zu sehen und sprach, bringt ihn samt dem Bett zu mir rauf, damit ich ihn töte. So, ist lustig, oder? Die Knechte, echt, die müssen sich total vereinbart fühlen. Jetzt müssen die runtergehen und dieses Bett hochheben mit David drinne und zu Saul hochbringen. Hier ist das Bett, bitte, da liegt David drin. Also, ja, Bitterkeit und Zorn lässt sich echt verrückte Sachen machen. Vers 16, als ihm die Boten kamen, siehe, da lag der Teraphim im Bett und ein Geflecht von Ziegenhaaren an seinem Kopfende. Da sprach Saul zu Michael. Warum hast du mich so betrogen und meinen Feind laufen lassen, dass er entkam? Michael aber sagte zu Saul, er sprach zu mir, lass mich gehen oder ich töte dich. So, tolle Frau. So, ich meine, ich kann verstehen, das ist der König. Und das ist ihr Vater, aber das ist der König auch. Ne? So, und das ist der König, der zu dem Thronnachfolger sagt, der den töten will. Das werden wir auch später sehen, dass er es richtig vorhat, Jonathan zu töten. So, das tut aber Gott glücklicherweise an. So, und klar, die Angst vor dem Vater, dass auch er sie tötet. So, und aber trotzdem so, werden wir sehen, dass Michael nicht so eine geistliche Person war, so, ne? Dass er nicht so eng bei Gott stand. So, das sehen wir dann, als David dann nackig so ein Gott preisend so von seiner Schlacht wieder kommt oder so. So, und das ganze Volk und alle machen Musik und so und sind voll happy und singen voll die Lobpreislieder. So, und beten richtig mit vollem Herzen Gott an. Und Michael guckt auf den Fenster und sagt, oh, ist so peinlich. So, zieh dich an. So, weißt du? So, aber, naja. Also, Michael hat halt kein Gottvertrauen. Und das ist halt, ja, wie der Papa, so die Tochter. So, egal was kommt, egal was dir passieren könnte, so selbst wenn man dich aus der Uni schmeißt oder deinen Job kündigt, wenn du sagst, nee, ich werde nicht schwarz arbeiten, sondern kann ich nicht mit meinem Gewissen machen. Oder wenn die Frau, die du am meisten begehrst, so, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, das will ich nicht, weil ich bin Christ. So, also, wenn du die Gefahr hast, so, und man mit der werde ich nicht zusammenkommen oder heiraten, wenn ich ehrlich bin, so, ich glaube mir mehr Segen, wie ich da drin ehrlich zu sein. So, wenn es von Gott ist, wird es passieren. Wenn es nicht von Gott ist, dann ist es besser, wenn es nicht passiert. So, geh ehrlich durchs Leben und du sparst dir echt eine Menge Mist. So, Michael muss das noch lernen. Macht es, glaube ich, auch noch. Vers 18. David aber floh und entkam. Und er ging zu Samuel nach Rama und zeigte ihm alles mit, was Saul ihm angetan hatte. Also David sucht jetzt einfach nur einen geistlichen Mann, eine geistliche Unterstützung. Und sein Mentor war ja Samuel. So, Und er sucht geistlichen Rat. Hey, was soll ich machen? So, und das ist ziemlich clever. So, wenn du verfolgt wirst und allein nicht klarkommst und auf der Flucht bist, so, dann hey, such dir jemanden, so, wo du weißt, die Person kann mich erbauen. So, und wenn du durch schwere Zeiten gehst, hey, geh zum Gottesdiensten. So, und such noch mehr Zeit, so irgendwie eine Gemeinde zu haben, so eine Gemeinschaft. So, und such Menschen, die wissen, so, wie sie dich stärken können in Gott. Und er ging hin mit Samuel und sie blieben in Najot. Es wurde aber dem Saul berichtet, siehe, David ist in Najot bei Rama, das ist da, wo die Leiter hergestellt wurde. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Und als sie nun die Versammlung der Propheten weissagen sahen und Samuel, der an ihrer Spitze stand, da kam auf die Boten Sauls der Geist Gottes, sodass auch sie weissagten. Als dieses Saul berichtet wurde, da sandte er andere Boten, die weissagten auch. Da sandte er noch ein drittes Mal Boten und auch die weissagten. Da ging auch er selbst nach Rama und als er zu dem großen Brunnen kam, der in Sechu ist, da fragte er und sprach, wo sind Samuel und David? Da wurde ihm gesagt, siehe in Najot bei Rama. Und er ging dorthin nach Najot bei Rama. Und der Geist Gottes kam auch auf ihn. Und er ging weissagend weiter. Bis nach Najot bei Rama. Nee, bis er nach Najot bei Rama kam. Cool, oder? Zum der Feind will den Gottesdienst angreifen und was passiert? So ein Heiliger Geist kommt auf ihn so, und er fängt an, Gott zu preisen. Dieses Weissagen, das waren nicht unbedingt so prophetische Worte, sondern es war eher sowas wie, ja, wie Pfingsten, was bei der ersten Gemeinde passiert ist. Dass sie anfangen, Gott zu preisen. Ob nun in anderen Sprachen, was weiß ich so wie, aber die fingen an, einfach nur Gott zu preisen, und zwar im Heiligen Geist. Und das ist so cool, dass diese Knechte und selbst Saul so anfingen, einfach Gott zu preisen. Das, was eigentlich Fluch und Tod sein sollte, sie kommen gar nicht anders als dann Gottes Segen zu sein. Und es ist das, was auch im Himmel passiert später. So, wenn die Menschen vor Gericht sind, egal ob sie glauben oder nicht, egal ob sie Gott hassen oder nicht, so Gott sagt, wenn ihr bei mir seid, dann wird jedes Knie sich beugen und mich anbeten. So, weil in der Gegenwart Gottes passiert das. So, du kannst gar nicht anders. So, Gott ist so erstaunlich und so groß und erhaben, so, dass wir sterben würden, wenn wir ihn sehen würden jetzt in seiner Herrlichkeit, sagt die Bibel. So, das könnten wir nicht verkraften. Deswegen, wenn du in der Welt bist, wenn du in Situationen bist, wo du denkst, so, boah, die Leute sind echt so tief im Bösen drin, so, und die sind nur am Meckern und am Keifen und so, dann bring den Heiligen Geist da rein und du wirst sehen, dass vielleicht ihre Leben berührt werden. So. Lies mal weiter, der arme Saul, Vers 24. Und er zog auch seine Obergewänder aus. Und er weissagte sogar vor Samuel, und er lag ohne Obergewand da, jenen ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher spricht man es Saul auch unter den Propheten. Haben sie schon das zweite Sprichwort mit Saul gemacht. Also Saul wurde gedemütigt. Und jeder wird irgendwann gedemütigt, der gegen Gott ist. Und gegen Gott hadert und gegen die Gemeinde von Gott. Weißt du, Saul steht da am Schlipper und preist Gott. Das muss so lustig gewesen sein. So wie der Kaiser mit den neuen Gewändern. Nee, wie? Naja, ist es schon.
Kaiser ohne Kleidung.
Kaiser ohne Kleidung. Keine Ahnung, was das ist. So. Aber es ist nicht nur diese Schande und diese Demütigung, dass man da im Schlipper vor allen steht. Und nicht nur das, sondern im Schlüpfer den ganzen Tag auf dem Boden liegt und Gott preist. Ich weiß nicht, wie das aussah, aber es muss wirklich so schlimm ausgesehen haben. So. Sondern Gott macht was echt Tolles. Gott kommt mit dem Heiligen Geist auf Saul und bringt Saul dazu, freiwillig sein Königsgewand, an das er so festklammert, eigenständig auszuziehen. und hinzulegen. Weißt du? Und das ist schon echt krass. Saul kann sich nicht wehren, dass Gott ihn vom Amt des Königs weggenommen hat. Und Gott könnte das sofort tun, aber Gott lässt ihm Zeit. Und wir werden noch sehen, David geht durch harte Zeiten. So, und das ist hier alles noch ein Witz gewesen, was er durchmachen musste. So, und David muss durch Zeiten der Einsamkeit gehen, durch Zeiten der Verluste, durch Zeiten der Demütigung und der Verfolgung, wo selbst seine besten Freunde ihn verlassen. Und Tosa hat mal gesagt, das ist so ein echt guter Prediger. Hat mir irgendwann gesagt, so ein Mann, der benutzt werden will, der benutzt werden kann von Gott, der muss vorher sehr dolle innerlich verwundet werden. So, also, was du damit meintest, so, Gott muss erst jemanden brechen. So. Nur Gott kann nur einen gebrochenen Menschen benutzen, so als Werkzeug. Denk an, David hatte nur, ich weiß nicht wie viele, so 14 bis 20 Jahre, so von dieser Zeit, wo er gebrochen wurde, so, wo er lernen musste, was es heißt, nicht nur Gott zu lieben, sondern auch in Gott zu wandeln und als demütiger und gebrochener Mann Gott zu dienen. So, Mose hatte 80 Jahre, wo er gebrochen werden musste. So, der war ein bisschen sturer als David. So, 80 Jahre, wo er durch die Trübsal gehen musste, so und durch Einsamkeit und durch harte Zeiten, so bis er benutzt werden konnte. Ne? Das ist krass. So, und auch, wie heißt er? Wer wurde da an Sklavenhändler verkauft? Jonah, ich weiß so. Was? Josef. So, und auch Josef musste durch diese harte Zeit, durch diese Trübsal gehen. So, und bevor Gottes Verheißung wahr wurde und sogar seine Eltern und seine Brüder sich verneigt haben vor ihm, ne? Bevor dieser Traum wahr wurde. So, und dann Paulus musste durch eine harte Zeit gehen. So, und alle mussten durch harte Zeiten gehen. So, und wenn du benutzt werden willst, so, und wenn du mehr sein willst als nur ein Schaf, das gebrandmarkt ist mit Jesus, so, weißt du, dann wird Gott dich echt durch harte Zeiten schicken. Und je mehr Gott mit dir vorhat, desto härter werden die Zeiten sein. Der Prüfung, so, und der Verletzung. Und das ist super wichtig, so, weil wir vorbereitet werden müssen und stark werden müssen, so für das, was kommt. So, bevor ich hier war, boah, musste ich durch echt viele harte Zeiten gehen. Es war super hart. Und jetzt bin ich hier, und ich glaube, jetzt werden die Zeiten noch härter für das, was kommt. Für mich persönlich. Also wir brauchen diese Trübsale. So, wir brauchen das, zu einem Punkt zu kommen, wo wir da sind und einfach anfangen, vor Gott zu knien und zu sagen, schau dir mein Leben an, schau dir die Situation an, mein Feind ist mir viel zu stark. Ich kann gerade nicht. So, ich wünsche mir eine Frau, ich finde nicht. So, was ist ich, irgendwas. So, ne? So, irgendein Punkt, wo wir da sind und einfach sagen, es ist mir einfach zu viel. Ich finde da keinen Frieden, keine Freude mehr. So, ich finde da dich nicht mehr. Und wo Gott uns dann auf einmal berührt in unserem Gebet und wir Frieden haben und Freude und sagen, aber du bist bei mir und du bist mit mir und ich weiß, du wirst alles wenden. So. Je kleiner du bist, desto größer wirst du werden, hat Jesus auch gesagt, ne? Zu seinen Leuten, als sie sich gestritten haben, so, hey, wer ist der Größte? So. Da hat er gesagt, das hat man jetzt auch am Sonntag, super cool, nicht anders. So, aber, weißt du, die sitzen da beim Pastor, Jesus sagt gerade, ja, ich werde jetzt sterben für euch. So, ich werde jetzt einen echt harten Tod vor mir gehen. Das ist jetzt mein letzter Abend mit euch, das letzte Mal, dass ich Pascha feiere. So, und hier, ich werde mein Blut geben, trinken und so. Ne? So, das Erste, was die Jünger dann machen, so, ist zu sagen, ja, aber Jesus, wer ist denn der Größte von uns? So, wer sitzt denn dann bei dir dann zu Rechten und so weiter? So, was macht Jesus? Jesus schält sie nicht, sondern so daraufhin steht in der Bibel, Jesus zieht sein Obergewand aus, so wie Saul sein Obergewand ausgezogen hat. So steht nur noch eine Unterwäsche da. So nimmt eine Sklavenschürze, bindet die sich um. So holt eine Schüssel, holt Wasser und fängt ihn an, die Füße zu waschen. So, das ist David, Jesus seine Antwort für uns. So, wer ist der Größte? So, und sagt dann so, hey, wenn ihr groß sein wollt, dann seid klein. So, und dann werdet ihr riesig. So, und wenn ihr wahre Größe erleben wollt, so, dann dient mir. Und dient den anderen. So, und je mehr ihr liebt, desto mehr dient ihr auch. So, und deswegen pass auf. Pass auf dein Königsgewand auf. So, entweder du lebst in Gott und frei und voller Gnade. So, und du erlebst Wunder und du hörst ihn persönlich reden und nicht nur durch andere. So, oder du hast es noch nicht geschafft, dein Königsgewand auszuziehen von deinem Leben. Und du sitzt da wie Saul, der festkrallt und sagt, ich bin mein Herr. So, und das ist mein Leben. So, das bis hierhin gehe ich mit dir und weiter nicht. Ja, der Rest ist meine Sache. So, mehr kann ich dir und will ich dir nicht geben, Gott. So, dann lass zu, dass man dich auszieht und nackig macht. So, dann kommt Jesus und gibt dir das Gewand eines Königs. Ne? So, wenn wir unser Leben hingeben, kriegen wir ein neues. Und Jesus sagt, Paulus sagt, so ein Heck zieht das Gewand von Jesus an. So, von daher, lass es beten.